Josua Kapitel 7, ab Vers 10. Und wir lesen bis Vers 26 am Ende. Eine sehr gravierende Stelle zeigt uns auch die wirklich schreckliche Auswirkungen der Sünde. Vor allem, wenn wir von Gott direkt gerichtet werden. Dieses Gericht, das gegen Achan und auch seine Familie und seine Habe vollstreckt wurde, war ein göttliches Gericht. Und wir werden, ich hoffe, im Laufe der Predigt heute auch erkennen, warum diese Strafe vollzogen wurde. Und dass es eigentlich nichts Neues ist in diesem Bereich, sondern die einzige Strafe, die möglich ist, wenn man das Gebannte sozusagen nimmt und für sich selbst verwenden will. Aber überlegen wir als erstes, was ist eigentlich Versuchung? Achan wurde versucht. Was ist eigentlich Versuchung? Es gibt ein gutes Beispiel. Ich habe es schon früher irgendwann mal gehört, habe es auch ein paar Mal in der Vergangenheit, in den vergangenen Jahren verwendet. Kennt ihr diese Affenfalle? Ihr kennt die Affenfalle nicht? Ein kleines Bildchen. Es gibt gewisse Affen, wenn du sie fangen möchtest, kannst du einen Kokosnuss nehmen und ein Loch da rein schnitzen oder schneiden. Und dann in diesem leeren Kokosnuss gibst du irgendwelche Nüsse rein oder vielleicht Obst oder Frucht oder irgendwas da in diesem leeren Kokosnuss. Nur diesen Kokosnuss musst du dann einem Baum oder irgendwas befestigen mit einem Schnur oder Kette oder irgendwas. Da kommt die kleine nette Affe vorbei, riecht und sieht, dass in diesem Nuss drin was Kostbares, was Leckeres ist, gibt seine Hand da rein und der Hand passt gerade noch da hinein. Gerade noch hinein. Aber natürlich in diesem Kokosnuss drin will er das rausholen und da macht ein Faust da im Kokosnuss. Und er hat das jetzt in seiner Hand, was da drin ist. Er hat das begehrte Gut drin in seiner Hand. Aber jetzt kommt seine Hand nicht mehr raus. Weil mit diesem Faust ist es seine Hand zu groß. Was tut dann die Affe? Natürlich lässt er los und geht weiter, weil er will nicht dort bleiben, oder? Er will nicht, dass jemand ihn gefangen nimmt oder dass ihm was irgendwas Negatives zustoßt. Er lässt los, oder? Nein. Deswegen nennt man das eine Affenfalle. Er lässt nicht los. Er sucht verzweifelt, versucht, seine Hand rauszukriegen. Es kommt nicht raus, aber er lässt nicht los. Warum? Naja, das ist ja wertvoll, was da drin ist. Das will ich. Ich will das haben, was da drin ist. Und dann irgendwann mal kommt der diese Falle dort gelegt hat und hat eine nette Affe bekommen. Und wie er dann seine Hand da rauskriegt, weiß ich nicht. Wahrscheinlich macht er den Kokosnuss kaputt. Aber da ist diese Affe gefangen. Liebe Geschwister, wenn wir Versuchung betrachten, der Ausweg ist immer vorhanden. Wir werden das später auch in 1. Korinther 10 sehen. Es gibt immer einen Ausweg. Wenn du sagst, mein Ziel als Christ ist einfach immer Versuchung zu vermeiden. Du wirst es nicht schaffen. Du wirst immer wieder in Versuchung kommen. Alle möglichen Arten von Versuchungen. Aber um Versuchung zu widerstehen, ist es nicht das Ziel, dass wir einfach Versuchung vermeiden oder dass wir halt das nicht tun, was verboten ist. Sondern es muss ein positives Ziel sein. Es muss sein, dass wir etwas anders mehr lieben, als das, wozu wir versucht werden. Es muss sein, dass etwas Höheres unser Leben leitet und lenkt. Dass wir einen guten, einen positiven, einen gottgefälligen Grund haben, die Versuchung abzulehnen. Weil wieso würdest du sowas machen, wenn du den Herrn hast? Der Psalmist hat es so gesagt, vertraue auf den Herrn. Psalm 37, Vers 3 und bis 4, 5, Entschuldigung. Psalm 37, 3 bis 5. Vertraue auf den Herrn und tue Gutes, wohne im Land und übe Treue und habe deine Lust am Herrn. So wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn. So wird er es vollbringen. Versteh bitte diese Stelle nicht falsch. Diese Stelle lehrt uns nicht, wenn du dein Lust am Herrn hast, dann kriegst du alles, was du willst. Und in so heutigen Tag würde es vielleicht sein, dann kriege ich ein großes Haus, ein großes Auto oder großes Ansehen oder keine Ahnung, keine Probleme. Das ist nicht, was diese Stelle sagt. Es steht, habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Das heißt, er wird dir geben die Begehren deines Herzens, dass du das begehrst, was du begehren sollst. Er wird deine Begehren, deine Wünsche umändern. Du wirst nicht mehr das wollen, was du vorher wolltest. Wir haben als Gemeindeleitvers 2021, wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Das ist die Falle, die diese Welt für uns darstellt, dieses Kokosnuss mit einem kleinen Loch drin. Sag, hey, ist das ja nicht cool? Alle diese weltlichen Dinge? Ist das nicht anlockend? Wohl dem, der das nicht tut, der das vermeidet, der sich fernhält. Warum? Sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Und dann die wunderbare Verheißung. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbecken, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und alles, was er tut, gerät wohl. Überlegen wir jetzt gerade diesen Zusammenhang. Was ist gerade in Israel passiert, bevor die Niederlage in Ai? Gott hat Wunder getan. Alles ist wunderbar vorangekommen im Plan Gottes. Israel ist dann Jordan überschritten, hat die Jordan überquert. Dann, als die dort waren, haben sie sich vor dem Herrn auch geheiligt. Sie haben den Bund erneuert, sie haben Passah gefeiert und dann haben sie auch durch Glauben Jericho eingenommen. Mit Riesenmauern. Spannend. Also ich kann nicht mal annähernd beginnen zu erklären, was das war. Es gibt ganze archäologische Ausgrabungen zum Thema Jericho und wie fest diese Mauern waren. Du kannst das alles sehen in den archäologischen Daten. Es ist spannend, was da ist. Es gibt sogar, wenn du jetzt da zurückst, eine Archäologin, die gegraben hat, da war ein Meter dicke Schicht von eigentlich Schutt und Asche. Gerade in dieser Zeitschicht. Wo alles verbrannt wurde. Genau wie es in der Schrift steht. Das haben die Archäologen gefunden. Alles, was Gott bis zu diesem Zeitpunkt getan hat, war herrlich. Aber dann der Achan. Der Achan denkt, ich möchte etwas haben. Wird versucht. Und er ist bereit, diese Versuchung nachzugeben. Liebe Geschwister, liebe Zuhörer, auch alle Menschen, die eben hier mit anhören, was wir heute aus dieser Stelle betrachten, verstehen wir etwas. Versuchung wird nachgegeben, weil wir lügen, statt das Wort Gottes glauben. Warum gebe ich nach? Warum bin ich nicht bereit, Versuchung zu widerstehen? Nicht, weil ich hoffnungslos ausgeliefert bin. Es gibt einen Ausweg. Immer. Es ist, weil ich das will. Es sind meine Begehren, meine Lüsten, was ich möchte. Ich will das mehr. Versuchung wird nachgehen, weil wir lügen, statt das Wort Gottes glauben. Irgendwas hat uns überzeugt, dass das besser ist als Gottes Weg. Irgendwas, der Rat der Gottlosen, das ist besser als Gottes Rat. Oder der Weg der Sünder. Dieser Weg ist viel, viel lustiger, macht mehr Spaß, ist schöner. Alle diese Dinge sind das, was wir glauben, statt unsere Lust am Herrn zu haben. Und daran dürften wir eigentlich durch seine Kraft und Gnade arbeiten. Herr, verändere du mein Denken, mein Wünschen, mein Wollen, dass mein Herz das will, was du willst. Gib mir die Begehren in meinem Herzen, die du für mich hast. Lass du mein Herzensbegehren sein. Ich befehle dir meinen Weg. Versuchung ist immer mit etwas Negatives verbunden. Es ist etwas, das uns schaden würde, das irgendwie doch anreizend ist, uns irgendwie anzieht, weil wir Sünder und fleischlich sind. Aber der Weg der Sünde führt immer zum Tod. Immer. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Gnadengabe Gottes, ewiges Leben. Durch Jesus Christus, unserem Herrn. Sünde führt zum Tod, zu der Zerstörung. Immer. Immer, immer, immer. Wir können unser Fazit heute hoffentlich versuchen, so kurz zu fassen. Treue bringt Segen. Überleg dir das. Das ist wirklich die Wahrheit. Treue bringt Segen. Treue gegenüber Gott, Treue gegenüber unseren Mitmenschen. Diese Eigenschaft der Treue, wo wir das, was böse ist, ablehnen und uns dem Herrn widmen, weil wir Gott lieben. Treue bringt Segen. Untreue bringt niemals Vorteile. Niemals. Zerstört. Es zerstört. Wir werden heute versuchen, aus dieser Stelle diese Dynamik der Überwindung zu betrachten, was ist damals passiert und wie kann ich das daraus lernen, damit ich nicht in der Versuchung nachgebe. Als erstes wollen wir verstehen, eben den Ablauf der Versuchung verstehen. Was ist damals passiert? Hat sich gar nichts geändert. Seit dem Garten Eden hat sich gar nichts geändert. Versuchung ist immer noch Versuchung. Wir Menschen sind immer noch Menschen. Dann werden wir schauen, welche Lügen. Und es gibt sicherlich mehr, als was ich aufgelistet habe. Aber widerlege die Lügen der Versuchung. Wenn ich Versuchung nachgebe, wovon bin ich überzeugt, dass eigentlich überhaupt nichts stimmt? Und dann drittens, vermeide die Auswirkungen der Versuchung. Bei Achan, die Auswirkungen waren jetzt eine Hinrichtung. Er hat wirklich ein absoluter Hochverrat gegen Gott und gegen die ganze Nation verübt. Und anhand seines Handelns sind 36 Menschen gestorben. Und die Strafe dafür war eine Hinrichtung. Seine Familie war auch beteiligt an dieser Vertuschung und mussten dann auch mitgerichtet werden. Wir wollen sagen, also herausfinden aus dieser Stelle, wie kann ich das vermeiden? Wie kann der Herr mir die Kraft geben? Bevor wir das aber tun und unser erster Punkt betrachten, müssten wir eine Frage noch stellen. Und zwar, was war jetzt so schlimm an diesem verbannten oder gebannten Gut? Warum war es so schlecht, dass der Achan das getan hat? Wenn du zurück in Kapitel 6 schaust, Kapitel 6, Vers 17 und 18, dann sehen wir, was Gott Israel damals klar und deutlich offenbart hat. Hier steht, ihr aber hütet euch vor dem Gebannten. Entschuldigung, ich sollte mit Vers 17 beginnen. Aber diese Stadt und alles, was darin ist, soll dem Bann des Herrn verfallen sein. Nur die Hure Rahab soll am Leben bleiben, sie und alle, die bei ihr im Haus sind, denn sie hat die Boten verborgen, die wir aussandten. Okay? Rahab verschont, warum? Weil sie gläubig war. Alles andere dem Bann des Herrn verfallen. Ihr aber hütet euch vor dem Gebannten, damit ihr nicht, nachdem ihr es gebannt habt, doch von dem Gebannten etwas nehmt, und über das Lager Israels einen Bann bringt und es ins Unglück kommt. Okay, das ist ein bisschen schwierige Stelle da. Aber vielleicht nehmen wir jetzt dieses Wort Bann und sagen wir, das, was der Vernichtung geweiht ist. Das Bann war etwas, das besonders Gott geweiht wurde, aber diese Weihe war sozusagen wie ein Opfer. Es war etwas, das Gericht Gottes ausgeübt. Wenn diese Schlachtopfer Gott gebracht worden sind, dann sind sie auch gestorben. Und das war eine Tilgung der Sünde. Kanaan und die Menschen dort haben so lange gesündigt, dass diese Gnadenzeit vorbei war und jetzt kam das Gericht, so wie bei der Sintflut. Und Gott tilgt diese Sünde von der Erde. Und diese Tilgung ist etwas, das er hier nennt, dieses Bann. Das Gebannte, es hat eigentlich das Recht zum Leben aufgeopfert, weil es so stur, so viele hunderte Jahre gegen mich gehandelt hat. Und jetzt muss ich die Erde tilgen von dieser Sünde. Das ist eine Weihe zur Vernichtung. So, wenn wir das lesen hier, hütet euch vor dem zur Vernichtung geweihtes Sachen gut, das Wort, das ich suchte, damit ihr nicht, nachdem ihr es gebannt habt, damit ihr es nicht, nachdem ihr dieses Vernichtung durchgeführt habt anhand meines Befehls, doch selbst von das, was zur Vernichtung geweiht ist, was nimmt und das dann in euer Lager bringt und dann Israel zur Vernichtung dadurch geweiht wird. Das heißt, du bringst dann Gottes Gericht auf Israel, weil du nimmst das, was eigentlich gerichtet sein soll, und machst das willkommen bei dir zu Hause sozusagen. Verbindest dich mit dem, was Gott zur Vernichtung geweiht hat. Ich glaube, wir sehen hier auch etwas, das ist es hilfreich zu wissen. Israel durfte nicht mit allen Völkern und alle Menschen so umgehen. Wenn du jetzt in eine spätere Stelle liest, in 5. Mose 20, steht da, nur Kanaan dürfte man diesen Bann vollstrecken, alle anderen Nationen nicht. Das war ein besonderes Gericht. Aber wir sehen auch hier, dass Gott nicht eine unkonsequente Handlungsweise hat, weil in Jeremia 25, Vers 9, als Israel so gottlos geworden ist, spricht Gott durch den Propheten Jeremia eine Prophezeiung aus und sagt, Nebukadnezar wird nach Israel kommen und Nebukadnezar, der König Babylon, wird den Bann über Israel vollstrecken. Gottes Gericht gegen Sünde, sogar jetzt, hunderte Jahre später, gegen sein eigenes Volk, das ihn völlig abgelehnt hat. Traurig. Aber das ist, was dieser Bann ist, zur Vernichtung vor Gott eigentlich bestimmt. Und in 3. Mose 27, Vers 28 sehen wir auch ein anderes Wort oder Erklärung. Da steht, alles Gebannte ist dem Herrn hochheilig. Dieses Wort hochheilig könntest du mit einer anderen Ausdrucksform verwenden oder übersetzen. Es ist allerheilig. Es ist heilig, das Heiligste. Im Tempel und in der Stiftshütte gab es eben einen heiligen Ort und dann dieses allerheiligste Ort, wo die Bundeslade war. Da durfte man nicht hinein. Man durfte auch nicht diese Bundeslade berühren. Wenn du das tust, dann berührst du etwas, das das Allerheiligste ist. Damals, als David König war, wollte er die Bundeslade von einem Ort zu einem anderen befördern, bringen. Er hat das nicht nach dem Wort Gottes getan, hat das auf eine Wagen gegeben. Und ein gottesfürchtiger Mann, Uzza, war der Führer dieses Wagens. Und als sie über irgendwelche Steine gekommen sind, wollte er diese Bundeslade eigentlich sicherstellen, dass es nicht runterfällt oder irgendwie irgendeinen Schaden hat. Und er hat es berührt und dieser gottesfürchtige Mann wurde sofort von dem Herrn umgebracht. Warum? Weil das ist das Allerheiligste. Das gehört Gott. Du kannst nicht Gott berühren und leben. Du bist nicht heilig. Gott ist heilig. Da sehen wir, dass wir nicht vor Gott bestehen können, wenn wir keinen Mittler haben, wenn wir keine Reinigung, wenn wir nicht Jesus hätten. Dieses Gebannte war etwas, das Gott, das ihm gehörte, das mit seiner Heiligkeit verbunden war. Und es war den Menschen Israels hundertprozentig verboten. So, das wusste Achan. Das wusste er. Das wussten alle. Und Achan dann geht als Soldat, als Krieger und erobert Jericho mit den anderen. Aber was sieht er? Kleidung, Silber und Gold. Kostbaren babylonischen Mantel. Nicht etwas, das du im normalen Haushalt findest. Höchstwahrscheinlich, und natürlich, das ist eine Annahme, aber es macht Sinn. Höchstwahrscheinlich war er irgendwo unter reichen Menschen in Jericho unterwegs. Oder vielleicht sogar im Königshaus. Und da ist wirklich ein kostbares Stück. Also für mich wäre das wahrscheinlich nicht besonders anziehend. Ich bin nicht der große Modemensch. Aber vielleicht war Achan so ein Mensch. Der wollte immer die letzte und tollste Mode tragen. Keine Ahnung. Aber er sah das. Und es hat ihm wirklich gereizt, gelockt. Dann auch Silber. 200 Schekel. Das sind so 2,2 Kilogramm. Silber auch heute ist nicht so teuer wie Gold. Natürlich ist es fast unmöglich zu wissen, genau wie viel wert das damals war. Einer schätzte, ob das stimmt, weiß ich nicht, weil er war der Einzige, der das geschätzt hat, von den verschiedenen Kommentaren und Historikern, die ich gelesen habe. Einer hat geschätzt, dass das, was Achan genommen hat, so viel war, dass es man das in einem ganzen Leben verdienen konnte. Das war ein Lebenseinkommen gewesen wäre. Weiß ich nicht. Ich weiß heute, wenn du 2,2 Kilo Silber hast, das ist circa 1500 Euro wert. Und wenn du jetzt 0,56 Kilo Gold hast, das sind 50 Schekel, das ist 30.000 Euro wert. Heute. Kann sein, dass damals es viel, viel teurer war. Eines wissen wir, so viel wert war es nicht. Was er dafür letztendlich tatsächlich bezahlt hat, um das zu haben, dafür hat es sich nicht gelohnt. Wir sehen hier, dass eigentlich das, was im Neuen Testament steht, hier bewahrheitet wird. Kolosser 3,5 sagt, Habsucht ist Götzendienst. Und genau das ist, was Achan getan hat. Er hat Gottes Wort ignoriert. Er hat von dem genommen, was verboten wurde. Er hat dieses Habsucht, dieses Materialismus mehr geliebt, mehr gewollt, als Gott zu ehren. Man könnte auch sagen, er war unzufrieden mit dem, was er hatte und meinte, das brauche ich, das nehme ich an, ich brauche das. Ich habe Pläne dafür. Diese Unzufriedenheit führte dazu, dass er sich gegen Gott versündigt hatte. Und die Unzufriedenheit führte dazu, dass er auch andere Sünden begangen hat. Dass auch seine Familie mit einbezogen hat. So die Auswirkungen hier sehen wir auch, dass wegen dieser Sünde, wie wir schon letzte Woche gesehen haben, sind 36 Menschen gestorben. Ganz Israel hat Angst vor ihren Feinden. Alles ist auf einmal, geht nichts weiter, sage ich mal. Alles hört auf. Das, was gerade Gott getan hat, kann nicht weitermachen. Und Gott sagt etwas da in Vers 7, Kapitel 7, am Ende von 12. Ich werde künftig nicht mit euch sein, wenn ihr nicht den Bann aus eurer Mitte vertilgt. Wow. Achans Sünde hatte gravierende Auswirkungen. Betrachten wir jetzt den Ablauf der Versuchung. Was ist damals mit Achan passiert? Er sagt uns das ganz klar und deutlich. Als erstes, sehen. Okay, vielleicht ist jemand blind, trotzdem, sie merken etwas. Okay, wir nehmen etwas wahr. Ich sah etwas, sagt er. Und dann steht da auch in Vers 21, eben, ich sah unter der Beute, und dann steht am Ende, da gelüstete mich danach. Wir werden das mit dem Wort begehren. Ich will das. Ich will das. Ich habe es gesehen, muss eine Entscheidung treffen. Was mache ich jetzt? Ich will das. Und dann hat er nicht nur das Wollen in seinem Herzen gehabt, er hat darauf auch wirklich danach gehandelt, und dann hat er es genommen. Diese Entwicklung der Versuchung siehst du auch in anderen Stellen im Wort Gottes. Das Sehen ist noch keine Sünde. Ich meine, was soll er tun? Was soll er tun? Versuchen mit Augen zu irgendwie Jericho zu erobern? Das wird schwer sein. Du und ich, wir wohnen in einer Welt, wo es viel Sünde gibt, um uns herum. Wir werden immer wieder Dinge sehen, Dinge merken, von Dingen hören und erfahren, die nicht gerecht, die nicht heilig und gut sind. Ist das an sich dann Sünde? Sollen wir uns in einem Kloster verschließen, damit wir ja nichts Schlimmes sehen? Nein, steht nirgendwo in der Schrift. Wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Gehen wir zurück zu dem Psalm, das wir gelesen haben. Wozu? Was soll ich mehr lieben? Was liebe ich mehr? Ich muss lernen, wenn ich Versuchung sehe, die richtige, die Gott gefällige Herzenseinstellung zu haben. Das passiert, bevor ich die Versuchung sehe. Dass ich Gott mehr liebe als alles, was die Welt mir anbieten kann. Wieso würde ich das wollen, wenn ich Jesus habe? Ich sah, noch nicht Sünde, Begehren, schon. Oh, das ist aber wirklich toll. Das brauche ich. Echt? Nein, brauchst du nicht. Nehmen, natürlich schon. Eindeutig Sünde. Wir sehen diesen Ablauf in Jakobusbrief genauso. Jakobus Kapitel 1, Vers 13. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen. Und er selbst versucht auch niemand. Gott hat Achan nicht versucht hier. Was ist da passiert? Vers 14. Sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Das haben wir ein Bild von einem Baby, das geboren wird. Okay? Da ist, es wird empfangen. Und das ist dann eben, wo daraus entsteht die Sünde. Wir werden von unserer Begierde gereizt und gelockt. Aber was tun wir? Unser Herr Jesus wurde auch gereizt und gelockt von Satan höchstpersönlich, direkt in der Wüste, 40 Tage lang. Am Ende wurde er dann versucht. Und du siehst, jedes Mal sagte der Herr Jesus, nein, es steht geschrieben. Er liebte das Wort Gottes mehr. Er liebte seinen Vater mehr als alles, was Satan ihn anbieten konnte. Hier in Jakobus findest du genau die gleiche Schritte, diesen Ablauf. Ich sah, gelüstete, ich nahm, alles da. Steht eigene Begierden gereizt und gelockt, die Begierde empfangen haben, gebiert die Sünde, gebiert den Tod. So wie bei Achan. Überlegen wir jetzt ein Wort, wie oft kommt das vor? Das ist 1:1, was in 1. Mose 3 steht. Und die Frau sah, dass es von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht, und sie nahm von seiner Frucht und aß. 1:1 gleicher Ablauf. Und sie gab davon ihrem Mann, der war bei ihr, und er aß. Versuchung hat dann nachgegeben. David und Bathsheba. Er sieht, er lüstet, begehrt, er nimmt, dann versucht er das zu vertuschen, zu verstecken, indem er Mord begeht. Bitte, wow, okay. Und das ist König David. Ananias und Sapphira im Neuen Testament. Ananias und Sapphira, die verkaufen ein Stück Land, Apostelgeschichte 5, und wollen gut dastehen. Was war ihr Begehren? Was wollten sie? Sie wollten Anerkennung, sie wollten Respekt. Sie wollten, dass alle Menschen gut über sie denken. Und da haben sie dann gelogen. Na, wer wird das schon wissen? Naja, Gott. Und damals auch, in dieser Gründungszeit der Gemeinde, hat Gott direkt eingegriffen. Genau wie hier bei der Gründungszeit der Nation Israel. Gott sagt, nein, nein, wir fangen jetzt nicht schon damit an, dass wir halbherzig mir nachfolgen. Alles. Alle müssen in Treue mir dienen. Bei Ananias und Sapphira, sie sind da sofort tot umgefallen. Die ganze Gemeinde hatte Angst, weil sie erkannt haben, wir haben hier mit Gott zu tun. Eigentlich, liebe Geschwister, das ist, was wir immer denken sollen. Ich habe jeden Tag mit einem heiligen, gerechten, guten, aber guten heißt auch gegen das Böse, gegen Sünde, Gott zu tun. Ich kann damit nicht spielen. So, wenn ich da als kleine Affe unterwegs bin und da ist eine Kokosnuss da und boah, da ist ja, was weiß ich da, was drin, das ich wirklich lieb habe. Ich meine, das schmeckt ja so gut. Aber ich weiß, das ist eine Falle. Wenn ich das schon vorher weiß und mich nicht in diese Falle begeben will, weil ich was anderes will, ich will dem Herrn dienen, ich will dem Herrn treu sein, ich brauche das eigentlich nicht, dann werde ich nicht zugreifen. Was sind die Dinge, die uns versuchen heute? Ich glaube, das, was der Achan hatte, ist für uns heute genauso realistisch, oder? Materialismus. Ist das jetzt nicht normal in unserer Welt? Um glücklich zu sein, brauchst du irgendwelche Dinge. Und um diese Dinge zu bekommen, ist alles Mögliche erlaubt. Sogar stehlen oder was weiß ich. Es bringt keine Freude, das wissen wir. Ich glaube, in diesem Bereich grundsätzlich verstehen wir das. Ein neues Auto, neue Kleidung, neue Armbanduhr, was weiß ich, neue Frisur, neue, keine Ahnung, neue Brille, brauche ich irgendwann mal wieder. Alle diese Dinge, das ist nicht an sich sündig, aber ich lebe nicht dafür. Ich will nicht mein Leben um diese Dinge gestalten. Das sind Werkzeuge. Ich brauche Brille nicht, damit ich die letzte Mode trage und jeder schaut, oh, schau es den an, der hat die letzte Modebrille getragen. Das trägt, was weiß ich, Otto Österreicher, bekannter Mann da drüben, so wie er das hat, trägt er das jetzt auch. Und alle sagen, wow. Dann alle sagen, das ist mir sowas von wurscht, was für Brille du trägst. Aber wenn ich jetzt denke, oh, ich muss diese Brille haben, weil dann bin ich so wie Otto Österreicher, keine Ahnung. Weißt du, wie leer und dumm das ist eigentlich? Oder? Ich brauche schon Brille, weil dann müsste ich so die ganze Zeit schauen. Das bringt auch nichts. Aber, und die sollen natürlich auch ungefähr irgendwie passen, dass meine Frau mich anschauen möchte. Aber trotzdem, ich soll nicht dafür leben. Und so viele andere Dinge. Materialismus bringt gar nichts. Wie viele Kinder kriegen ständig mehr und mehr Geschenke von den Eltern und die Kinder haben so viele Sachen, die sagen, könntest du vielleicht eine Stunde mit mir verbringen? Entschuldigung, dafür habe ich keine Zeit, ich muss einkaufen gehen. Ja, genau. Deine Geschenke muss ich einkaufen. Aber mit dir reden und mit dir Zeit verbringen oder gemeinsam was unternehmen. Beziehungen. Das ist natürlich, was Davids Problem war oder Simsons Problem im Alten Testament. Unglaublich, was der Simson gemacht hat, wenn du die Geschichte nicht kennst. Der hat eigentlich sein ganzes Leben zerstört wegen einer Philisterin. Zwei eigentlich. Unglaublich. Beziehungen. Und wir begehren, wir wollen. Ist es falsch, jetzt eine Beziehung zu wollen? Nein, natürlich nicht. Wer hat gesagt, es ist nicht gut, dass der Mann alleine sein soll? Wer hat das gesagt? Es war nicht Adam. Es war Gott, okay. So, ist es falsch, eine Beziehung zu wollen? Nein, das ist gut, das ist richtig, das ist normal. Nur, wie und wann? Ja? So wie Achan. Interessanterweise, nachdem sie dann das in Ordnung gebracht haben und Israel dann Ai dann eingenommen hat, wisst ihr, was ganz Israel tun durfte mit der Beute aus Ai? Sie dürfte das behalten. Wenn der Achan bereit gewesen wäre, einfach auf den Herrn zu warten, hätte er in der Eroberung von Ai nehmen können, was sein Herz begehrte. Mit Gottes Segen. Aber in Jericho war es verboten. Wir müssen einfach aufpassen. Ruhe und Gemütlichkeit. Wer mag das nicht? Aber was, wenn es jetzt die Zeit ist, um uns anzustrengen für den Herrn oder für unsere Vorbereitung für die Zukunft? Aber nein, ich bin müde, ich habe keine Lust. Also ich will irgendwas anderes machen. Versuchung. Anerkennung. Spaß und reizvolle Erlebnisse. Was ist das nächste Hoch, das ich haben kann? Naja, dann willst du wieder ein Hoch haben wollen. Erfolg. Meine Rechte. Wehe, du tust irgendetwas, das meine Rechte verletzt. Dann werde ich zornig. Dann werde ich kämpferisch. Dann werde ich gemein, nachtragend und so weiter und bin berechtigt dazu. Wirklich? Momentchen, was hat Jesus getan, was seine Rechte betrifft, als er am Kreuz war? Verstehe mich nicht falsch. Paulus hat seine Rechte auch verwendet, als die ihn schlecht behandeln wollte. Er hat gesagt, dürft ihr einen Römer so behandeln? So, oh, du bist ein Römer? Ja, ich bin ein Römer. Oh, Entschuldigung, Sekundchen. Es ist nicht, dass du deine Rechte eigentlich alle abgeben sollst, aber es gibt Zeiten in unser Leben, wo es was Wichtigeres gibt als unsere Rechte. Was ist es, das den Herrn ehrt? Ich bin bereit, dann sogar mich selbst zu verleugnen. Selbstverleugnung ist grundsätzlich, dass ich meine Rechte zugunsten von jemand anders abgebe, um zu dienen. Das ist Liebe. Das ist, was der Herr Jesus für uns getan hat. Aber unsere Kultur, meine Rechte, wichtiger als alles andere. So, liebe Geschwister, wir müssen echt aufpassen. Wir sehen, dass dieses Prozess der Versuchung etwas ist, das sehr oft vorkommt und wirklich gefährlich ist. Du wirst, und wir müssen hier auch kurz dazu sagen, deine Versuchungen sind nicht unbedingt die gleichen Versuchungen, wie andere Leute erleben. Ich kann dem Herrn dankbar sein, ich bin kein einziges Mal in meinem Leben an einem Sportwettenbüro vorbeigegangen und hatte in meinem Herzen einen richtigen Wunsch danach, in dieses Büro oder dieses Geschäft hineinzugehen und mein gesamtes Monatseinkommen zu verspielen, um irgendwie einen Gewinn machen zu können, vielleicht. Das ist mir niemals eine Versuchung gewesen. Ganz im Gegenteil, das finde ich absolut absurd. Absolut absurd, wenn du da überlegst, was für Chancen du wirklich hast. Und da verspielst du alles. Wie viele Männer aber haben da eine richtige Schwäche und geben da ständig nach und verspielen Geld, das sie für den Herrn eigentlich verwenden könnten, wenn sie Christen wären. Oder für ihre Familie als Nicht-Christen. Dinge machen könnten damit, die wirklich was bringen. Und bevor ihr aber sagt, wow, Stan, du bist so toll, dann beichte ich vor euch. Weißt du, wo meine Versuchung ist? Ich habe 24 Stunden am Tag. Also der Mann, der im Sportwettbüro vorbeigeht, der hat so viel Geld im Monat. Ich habe 24 Stunden. Ist Zeit weniger wichtig, weniger kostbar als Geld? Wie viele sehr spannende und interessante Dokus kann man bei YouTube finden? Wie viel, also nicht sündig, ist gar nicht mal schlecht dabei. Wie viel Zeit kann man da reinstecken in Nachrichten lesen, was ist in der Welt los? Ist das genauso eine Versuchung? Ja. Ist das ein Bereich, wo ich aufpassen muss? Ja. Bin ich dazu versucht? Ja. Absolut. Warum? Das finde ich so interessant. Vor allem, was Geschichte betrifft. Wie war es in der Vergangenheit? Wow, da siehst du, wie die Geschichte sich wiederholt und eigentlich ist wirklich nichts Neues in der Welt. Aber Moment, es gibt auch, man könnte da stundenlang nur mit guten Sachen die Zeit verschwenden. Was ist deine Versuchung? Oder was sind deine Versuchungen? Wo hast du Schwächen, wo du sagst, oh ja, da muss ich, muss da wirklich, verstehe etwas. Gott will, dass du die Versuchung auch widerlegst, dass du lernst, da wegzukommen und das zu überwinden. Wir haben jetzt zwei weitere Punkte, aber wir werden diese Punkte schnell schaffen. Okay, und wenn, macht euch keine Sorgen, ich gebe euch gerne die Liste dieser Lügen nachher. Ihr müsst jetzt nicht so wirklich verkrampft oder verzweifelt alles jetzt abschreiben, was hier auf dem PowerPoint ist. Überlegen wir das aber einfach schnell und kurz miteinander. Okay, was sind die Lügen, die wir glauben? Widerlege die Lügen der Versuchung. Wir schauen eigentlich jetzt einfach ziemlich schnell diese Lügen an, dass wir auch dann in bei Achan, finde ich, gesehen haben. Denk niemals, dass wenn du Gott gehorchst mit deinem Leben, dann ziehst du ein Korsett an und du kannst nie wieder frei atmen. Das ist falsch. Das ist eine völlig falsche Denkweise. Wenn du Gott in Gehorsam folgst, dann, was du tust, ist, du verbindest dich mit Jesus, mit einem sanften und einem leichten Joch. Und er trägt mit dir die Herausforderungen des Lebens, weil du gemeinsam mit ihm das tust. Und alles, was dann verboten ist, sozusagen, oder was Gott sagt, das ehrt mich nicht, ist wie Gift. Und liebe Eltern, passen wir natürlich auch auf, oder? Wir haben eine große Verantwortung. Würdest du als Eltern in deinem Haus ständig überall kleine Giftfläschchen herumstehen haben, wo drauf steht, bitte nicht berühren, bitte nicht umschütten und deine kleine zweijährige, dreijährige Kinder und da ständig ganze, würdest du diese Gefahren einfach da leicht zugänglich machen? Nein, du verschließt diese Dinge, du musst schon das Kind lernen, damit umzugehen, aber du wirst das Kind schützen. Heute in unserer Welt haben wir so viele Dinge, oder? Wir reden so oft darüber. Es ist nicht immer leicht, genau zu wissen, in welchem Ausmaß. Aber wir können nicht und wir dürfen nicht unsere Kinder einfach alles, was es gibt, aussetzen und hoffen, dass sie überleben. Das ist, wenn sie stark sind, wenn sie im Herrn sind und aufgewachsen sind, dann hoffen wir, dass sie auch gelernt haben, Jesus mehr zu schätzen. Aber gibt einen Grund, warum Versuchung einen Reiz hat. Es riecht irgendwie gut zu unserem Fleisch, oder? Aber dann, dieses gut riechende Getränk, bringt um, zerstört. Was ist die erste Lüge? Gott enthält von mir etwas Gutes. Was Gott sagt, wir dürfen das nicht nehmen? Das ist ja gut, ich brauche das. Ich will das. Stimmt nicht. Wir haben eben schon gesagt, beim nächsten Mal hat Gott gesagt, nehmt, was ihr wollt. Jetzt dürft ihr das. Wir haben das klar und deutlich gezeigt. Ich vollstrecke diesen Bann auf Kanaan, nicht einfach, um euch zu bereichern. Es dreht sich um was viel Höheres. Es dreht sich um ein Gericht. Das Größte, die größte Stadt Kanaans, da wird nichts mitgenommen. Nur das, was gefunden wird, wird mir gegeben, Gold und Silber. In meiner Schatzkammer. Das ist mir geweiht. Da siehst du, Gott hat nichts enthalten. Gott zeigt hier, was wirklich gut und gerecht ist. Und wenn Gott in unserem Leben, wo wir beten und sagen, ich möchte das, Herr, ich möchte das, und der Herr sagt nein, dann dürfen wir sagen, okay, Herr, wenn du nein sagst, oder warte, wenn du sagst, warte, noch nicht, dann sage ich gerne. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt, aber ich weiß, wer das leitet und lenkt. Ich warte. Du bist mein Herr. Zweitens, niemand wird von meiner Sünde etwas erfahren. Privatsache. Das habe ich ganz heimlich gemacht. Versteckt in meinem Zelt. Niemand wird davon erfahren. David hat das gedacht. Schön, die Vertuschung erfolgt. Fast niemand weiß was davon. Achan hat das gedacht. Gott weiß. Gott ist in jedem Raum dabei. In jedem Zimmer. In jedem Ort. Gott ist Gott. Eine Lüge. Wenn wir das glauben, das ist Privatsache, das wird niemand wissen. Das ist das Nächste. Privatsache und persönliche Sache, das wird nur mich treffen. Niemand anders wird jetzt Schaden daraus bekommen. Stimmt nicht. Das stimmt überhaupt nicht. Sünde trifft immer kollektiv eine Familie oder eine Nation oder eine Gemeinde. Immer. Sünde, sage ich mal, zieht immer größere Kreise, als was wir erwarten. Wenn du diese Lüge glaubst und denkst, ich kann das tun und es wird nur mich, es schadet nur mich, dann denkst du völlig, völlig falsch. Bei Achan natürlich hat es seine ganze Familie ins Unglück gestürzt. Warum? Weil sie auch davon wussten. Es waren jetzt nicht Zelten mit 5 verschiedenen Zimmern. Es war Einzimmerzelte. Und jeder wusste, was in diesem Zelt war, oder? Jeder wusste, was da los war. Und sie haben auch nichts getan. Sie haben es auch akzeptiert. Dann sehen wir auch viertens, es gibt einen Vorteil, denken wir, eine Lüge. Es gibt einen Vorteil, wenn ich sündige. Sünde bringt mir Freude. Oh Mann, wenn ich dieses Gold und Silber, und Mann, hast du diese Klamotten gesehen? Wahnsinn, das habe ich noch nie gesehen. Das ist ja sowas von schick. Da bringt mir Freude. Und irgendwann mal, wenn alles schon vorbei ist und niemand denkt daran, da kann ich es rausholen. Niemand wird sich was dabei denken. Und dann habe ich das alles. Aber welche Freude hat das jetzt Achan wirklich gebracht? Er bringt es nach Hause und was tut er damit? Vergräbt es in seinem Zelt. Große Freude. Und was ist dann daraus entstanden? Angst. Was, wenn sie davon was erfahren? Und habt ihr auch gemerkt, Achan sagte kein Wort, bis Josua vor ihm stand und sagte, mein Sohn, du bist es. Was hast du getan? Kein Wort davor. Kein einziges Wort. Er hat sicherlich gedacht, sicher, irgendjemand anderes hat was Schlimmeres getan als ich. Es kann nicht meine Sünde sein. Ich kann nicht der Einzige sein, der das getan hat. Und das wäre dann eben das Nächste. Meine Sünde ist ja normal. Viele Menschen machen das Gleiche. Daher ist es halb so schlimm. Was? Das haben sicherlich viele andere Leute auch gemacht. Ich sage sicher kein Wort, weil ich... Der da drüben, der ist ja auch so schlimm. Weißt du, was der normalerweise macht? Sicher hat er was Schlimmeres gemacht. Aber zum Schluss, da steht Josua direkt da vor Achan. Und der sagt das zu ihm. Eben, mein Sohn, gib doch dem Herrn, dem Gott Israels die Ehre und lege ein Geständnis vor ihm ab. Und sage mir, was hast du getan? Verbirge es nicht vor mir. Das ist nicht eine Gott gewollte Buße und Trauer über seine Sünde, sondern er wurde jetzt erwischt. Wie heißt es auf Deutsch? Auf frischer Tat ertappt. Punkt. Du stehst da. Ah. Okay, ja. Und da gibt's dann nur Gericht. Wir sehen hier, dass er den Bund übertreten hat. Und das Wort für übertreten ist eigentlich das gleiche Wort, das verwendet wird, wenn ein Mann Ehebruch gegen seine Frau begeht. Untreue. Er war untreu gegenüber Gott und gegenüber dem Volk, indem er das Gebannte genommen hat. Liebe Geschwister, er war der Allereinzigste. Nur er. Und das hat der Herr uns durch diese Abwicklung, dieses Prozess gezeigt. Es fing an mit allen 12 Stämmen. Und Gott dann durch dieses Los hat dann gezeigt. Und das ist kein Zufall. Es ist dann auf Achan zu schlussendlich dann gelandet. Ist das ein Zufall von allen Menschen? Nein, Gott leitet und lenkt und zeigt, Achan, du bist der Einzige. Alle anderen waren treu. Du und deine Familie. Die archäologischen Grabungen haben auch gefunden, dass in dieser Zeitschicht von Jericho man einige Gefäße gefunden hat, wo immer noch Reste von verbrannter Getreide drinnen war. Weil alles zerstört wurde. Nichts wurde mitgenommen. Und das ist völlig unüblich. Das ist Beute. Wenn du sowas findest, dann nimmst du das mit. Aber nicht, wenn Gott sagt, nimm gar nichts mit. Alle anderen in Israel haben Gold und Silber vielleicht auch gefunden oder gesehen. Sie haben das auch genommen. Nur was haben sie damit getan? Wohin haben sie es gebracht? Nicht zu ihrem Zelt. Sie haben das hingebracht zur Schatzkammer des Herrn. Er war nicht der Einzige, der in Versuchung gekommen ist, aber er war der Einzige, der nachgegeben hat. Sag niemals, glaub niemals, meine Sünde ist okay, weil, weißt du, so viele andere Leute haben das gleiche Problem und daher wird Gott das einfach akzeptieren. Es wird keine Auswirkungen haben. Nein, nein. Die Schlange, die du in deinem Schlafzimmer hast, wird beißen. Er wird zubeißen. Er wird nicht immer da ruhig sein. Es kommt der Tag. Die sechste Lüge, die Auswirkungen meiner Sünde halten sich in Grenzen. Ich habe alles unter Kontrolle. Und ähnlich wie der siebte. Die halten sich in Grenzen. Ich bin schlussendlich gar nicht so wichtig. Was Gott? Gott kümmert sich um mich? Einer der Kommentare, die ich gelesen habe, hat es so gesagt. Achan war sowas von unwichtig. Wir hätten niemals seinen Namen gekannt, hätte er nicht gesündigt. Das ist aber keine gute Sache. So willst du nicht Ruhm und Anerkennung, negative Anerkennung bekommen. Der war ein absoluter Nichts. Aber seine Sünde hat das ganze Volk ins Verderben gestürzt. So, liebe Geschwister, wir müssen und dürfen erkennen, dass es viele, viele Lügen gibt, die wir glauben, die wir ablehnen dürfen. Das Gegenteil ist wahr von all diesen Dingen. Gott sagt uns das in seinem Schrift. Er warnt uns davor. Jesus sagte Folgendes in Johannes 8, Vers 31. Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Das ist genau, was passiert. Gott hat die Wahrheit schon gesagt. Nur leider, Achan hat es nicht geglaubt. Jesaja 59, Vers 1 sagt, siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz zu retten und sein Ohr nicht zu schwer zum Hören, sondern eure Missetaten trennen euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass er nicht hört. Unsere Sünde trennt uns vom Herrn. Und daher müssen wir genau das tun, was der Herr uns gibt. Und zwar den Ausweg in Anspruch nehmen. Im Neuen Testament steht es so wunderschön in 1. Korinther. Wir wollen diese Auswirkungen der Versuchungen vermeiden. Achan hätte das auch machen können. Wie? Indem er einfach Gott geglaubt hätte und indem er Gott im Gehorsam gefolgt hätte, wie allen anderen Israel. 1. Korinther 10, 13 bis 14, es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Anders gesagt, was du erlebst als Versuchung, haben schon viele, viele andere Menschen auch erlebt. Du bist kein Einzelfall. Du bist kein Sonderfall. Herr, du verstehst meine Lage nicht. Niemand hat so schlimm wie ich. Und der Herr schaut dich an und sagt, weißt du was? Stimmt nicht. Es gibt viele Menschen, die es sogar noch schlimmer haben als du. Und sie waren treu. Du kannst auch treu sein. Was du erlebst, ist nur menschlich. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet. Nie wieder, niemals wird Gott etwas zulassen, das du nicht in seiner Kraft schaffen kannst, durch seine Gnade. Über euer Vermögen versucht werdet. Sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen. Was war der Ausgang für Achan? Ein kleiner Umweg. Weg von seinem Zelt hin zur Schatzkammer Gottes. Mit dem Gold, mit dem Silber. Klamotten einfach dort liegen lassen. Einfach dort stehen lassen. Brauche ich nicht. Ich habe alles, was ich brauche. So dass ihr es ertragen könnt. Darum, meine Geliebten, flieht vor dem Götzendienst. Jedes Mal, dass wir Versuchung nachgeben, üben wir Götzendienst. Das ist mir wichtiger als Gott. Und wie soll Gottes Segen damit verbunden sein? Deswegen sagt Gott, tu das nicht. Ich gebe dir den Ausweg. Nimm das. Saul, der König vor David, hat auch gesündigt. Und Samuel sprach mit ihm in 1. Samuel 15, Vers 22. Samuel aber sprach zu Saul, hat der Herr dasselbe Wohlgefallen an Schlachtopfern und Brandopfern, wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Siehe, Gehorsam ist besser als Schlachtopfer und Folgsamkeit besser als das Fett von Widdern. Denn Ungehorsam ist wie die Sünde der Wahrsagerei. Ui. Echt? Bist du jemals dazu versucht, ein Wahrsager zu werden, Wahrsagerin, in der okkultistischen Praktiken dich so zu beschäftigen als Christ? Ui, ich glaube nicht. Aber hier steht, dass Ungehorsam ist wie die Sünde der Wahrsagerei und Widerspenstigkeit ist wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du nun das Wort des Herrn verworfen hast, oh, jetzt geht es wieder zurück auf Gottes Wort, so hat er dich verworfen, dass du nicht mehr König sein sollst. Die Auswirkungen der Sünde. Liebe Geschwister, Sünde ist zerstörerisch. Es führt zum Tod. Gott sagt, tu das nicht. Wir sehen in 1. Johannes 5 eine wunderbare, ermutigende, positive Erklärung dann. Und das bitte. 1. Johannes 5, 2 bis 4. Daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Denn das ist die Liebe zu Gott. Das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Seine Gebote sind nicht schwer. Wenn du Gott liebst, ist es nicht schwer, sein Wort zu folgen. Ich liebe Wiener Schnitzel. Das kennt ihr wahrscheinlich alle schon. Das ist eine totale Versuchung. Aber so wie bei Sportwetten, bietest du mir Gehirn mit Ei an, ist das überhaupt keine Versuchung. Ich liebe das nicht. Vielleicht liebst du das, ganz okay, wenn du das willst. Aber für mich null Versuchung. Warum? Weil ich das nicht mag. Und da sehen wir, was in uns umgestaltet werden muss. Warum mögen wir diese Dinge, die Gott nicht ehren? Warum glauben wir diese Lügen? Wir dürfen das abnehmen und umdrehen und verändern in unserem Leben. Vers 4 sagt, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Woran glaubst du? Was liebst du? Was leitet und lenkt dein Leben? Israel hat dann Achan und seine Familie gerichtet. Gottes Zorn hat sich gelegt. Und es ist gut was einer geschrieben hat, an dem Ort, wo Israel ihre letzte Niederlage erlitten hatte, feierten sie bald ihren nächsten Sieg. Wiederherstellung. Alles wieder unterwegs in der richtige Richtung. Gott gibt uns jeden Tag einen neuen Anfang. Wir müssen und dürfen das halt wahrnehmen. Liebe Schwester, heilige Gott in deinem Herzen. Sondere ihm ab. Römer 12, 1 und 2. Sei ein Gott wohlgefälliges Opfer. Herr, ich gebe dir alle Räume in meinem Haus. Alle Zimmer in meinem Haus gehören dir. Es gibt keine verschlossene, zugesperrte Zimmer. Herr, du kannst 5 oder meiner 6 Zimmer haben. Aber Zimmer Nummer 6? Mir geheiligt, mir gewidmet. Nein, nein, nein. Alles, was haben wir gesungen? Alles will ich weihen. Und das ist der Weg des Segens. Lehne die Lügen der Versuchung ab und bringe Sünde in Ordnung. Dann kann Gottes Segen wieder fließen in deinem Leben. Und Jesus sagte in Lukas 12, es ist nichts verdeckt, das nicht aufgedeckt werden wird und nichts verborgen, das nicht bekannt werden wird. Glauben wir niemals, dass unsere Sünden verdeckt und verborgen bleibt. Das wird es nicht. Und unser Vorrecht und unser eigentlich Segen ist, dass wir heute schon in unser Herzen hineinschauen können und erkennen können, wo der Herr sagt, weißt du, das ist gegen mein Wort. Und übrigens, für die, die wirklich sehr, sehr sensible und feinfühlige Geschwister sind hier, mach jetzt nicht auf eine Hexenjagd in deinem Herz und such, vielleicht gibt's da was, das mir nicht bekannt ist. Wenn es Sünde, der Achan wusste ganz genau, was er getan hat. Wenn du Sünde in deinem Leben hast, du weißt ganz genau, was das ist. Der Herr zeigt dir das. Der spielt keine Spiele mit uns. Er will nicht, dass wir in eine selbstzerstörerische, deprimierende Suche gehen für jede letzte mögliche Unvollkommenheit, die wir haben. Das ist normales Wachstum, dass wir aus diesen Schwächen herauskommen. Aber was Achan tut hier, ist keine Schwäche. Das ist absichtliche Sünde gegen Gott. Rebellion, Götzendienst gegen den Schöpfer. Und wenn der Herr in deinem Herzen was aufdeckt, dann verstehe, du kannst das überwinden. Du kannst das bekennen. Du kannst das in Ordnung bringen. Du kannst wieder aufstehen. Gott gibt dir die Kraft, voranzugehen. Du musst nicht warten, bis die Schlange zubeißt. Töte die Schlange. Bring die Schlange aus deinem Leben heraus und vertraue Gott. Vertraue Gott, dass er dir die Kraft dafür auch gibt. Amen. Liebe Geschwister, es geht dann weiter mit dem Sieg. Später. Nächste Woche aber werden wir eine Pause machen und auch darauf. Nächste Woche werden wir eben uns diese Woche widmen, diese Zeit widmen, was bis zur Kreuzigung des Herrn führte. Und dann danach wird es dann Auferstehungssonntag sein. Da haben wir auch einige wirklich schöne weitere Dinge geplant mit ein paar Zeugnisse und auch die Kinder singen. Aber weißt du, wenn wir diese Versuchung, wenn wir wissen, diese Dynamik der Überwindung, wie kann ich Versuchung überwinden und verstehe, eigentlich dreht sich darum, was ist in meinem Herzen los? Was liebe ich am meisten? Wer ist mein Gott? Übe ich Götzendienst? Dann wissen wir, in welche Richtung wir fahren sollen, um unser Herzen umgestalten zu können und zu dürfen nach seinem Wort. Damit wir so sind wie diesen Baum, der gepflanzt ist an Wasserbächen. Das ist ein Leben in der echten Fülle, die der Herr uns schenkt. Lass uns beten miteinander. Vater, wir